Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge unseres FC Bayern Podcasts. Weiter, immer weiter. Mein Name ist Thomas Wiebel und ich bin nicht allein im Studio, sondern zu meiner Rechten sitzt der Kollege, Stefan Puhane. Servus, Stefan.
Servus.
Gegenüber der Kollege Sebastian Böhm.
Ja, hallo. Ich würde nur ganz kurz schon mal sagen, du wirst gleich nur jemanden vorstellen, aber ich fordere eine Entschuldigung für euch allen dann gleich ein, ne? Nur mal so als Merker.
So, und zu meiner Linken wundert sich Kollege Fabian Leb, was der Böhm da jetzt halt eigentlich für eine Entschuldigung haben will.
Bitte, ich höre.
Also, das spricht jetzt nicht für unsere Aktualität, aber es war, glaube ich, der letzte FC Bayern Podcast, bei dem ich teilgenommen habe. Da wurde ich hier von euch sehr belächelt, als ich groß angekündigt habe, dass ein gewisser Woltemar ein Riesenthema im Transfersommer des FC Bayern wird.
Ach, da wäre ich dir zur Seite gesprungen.
Ich wurde belächelt.
Nee,
sag mal so, es war ein Thema, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und ich wollte jetzt einfach als der wahre Experte jetzt noch, würde ich jetzt gern angesprochen werden in diesem Podcast. Danke! Nee,
das setze ich gleich noch einen drauf. Und zwar, ich muss auch Abbitte leisten, weil das letzte Mal, wo ich dabei war, glaube ich, habe ich gesagt, den Leimer als Rechtsverteidiger, das funktioniert überhaupt nicht. Also spricht auch für unser Expertentum hier. Und ihr habt gesagt, nee, warum denn nicht? Das war's, glaube ich, auch du. Also der wahre Experte sitzt hier in der Mitte bei uns.
Tom, Stefan, bitte.
Ach so, Entschuldigung, also ich habe dir, glaube ich, dann sogar über unseren Kanal geschrieben, wie dann kurz darauf der Woltemar ins Gespräch kommen ist. Also,
ja, das kriegt ja sonst keiner mit. Ich weiß natürlich.
Ach so, ja, also Entschuldigung.
Einigen wir uns drauf, Sebastian, du bist der Einzige von uns, der wirklich Ahnung hat.
Passt.
Genau.
Okay, so jetzt kannst du gehen, jetzt kannst du friedlich.
Nee, jetzt würde ich gerne mit euch sprechen.
Sehr schön. Wunderbar, ja, zu sprechen haben wir ein bisschen was, weil, ja, was soll man sagen, Krisengespräch, würde ich mal sagen. Ja, nur unentschieden gegen Union. Trainer steht in der Kritik, alles schlimm. Na, Schmarrn. Die Situation beim FC Bayern ist zumindest tabellarisch, egal wo man hinschaut, phänomenal in der Liga. 28 Punkte, 9 Siege, ein Unentschieden, eine Tordifferenz von plus 29. Das macht bei 10 Saisonspielen im Schnitt 3,5 Tore pro Bundesligaspiel. Das muss man erstmal schaffen. Und das war vielleicht sogar noch ein bisschen erwartbar. Champions League vielleicht eher noch ein bisschen weniger. Der FC Bayern aktuell mit 14:3 Toren und 12 Punkten aus 4 Spielen Tabellenführer in der Champions League. Und da gleich mal die Frage in die Runde. Der Saisonstart hat ja nun wirklich, wirklich gut geklappt. Der Saisonstart ist ja schon bald am Ende der Hinrunde. Aber habt ihr gedacht, dass es so glatt durchläuft?
Nein, natürlich nicht. Also wer das erwartet hat, der würde sogar einen Sebastian Böhm mit seinem Expertentum in den Schatten stellen. Aber also es gibt so viele Ansatzpunkte für diese Halbserie des FC Bayern, wo man sagt, das hatte man so nicht kommen sehen. Ich picke jetzt mal zwei raus. Das ist erstens, tatsächlich hat sich Vincent Kompany in den Rang der internationalen Top-Trainer jetzt hochgearbeitet, weil ich glaube, das wussten nicht viele oder das haben ihm auch nicht viele zugetraut, was für Potenzial da in ihm steckt. Und das ist der absolute Schlüssel aus zwei Punkten. Erstens, er ist taktisch innovativ und zweitens, er hält diese Gruppe bei Laune ist ein schwieriges Wort, aber er schafft es, dass die komplette Truppe ihm folgt und zwar gegen alle Widerstände, gegen alle äußeren Störfeuer, die da entweder vom Tegernsee oder im Doppelpass von Effenberg und vom Hamann dann bei Sky geschossen werden. Das geht völlig an denen vorbei.
Die haben momentan taktisch echt einen harten Job, gell, diese Experten.
Ja, ja.
Die müssen ja irgendwas zu kritisieren finden.
Irgendwann wird es dann lächerlich. Was sie machst dann, denn
da?
Ja, das ist echt schwierig.
Was war die Kritik vom Hamann, die letzte? Sie laufen zu viel.
Ja, nee. Das ist die lustigste Geschichte überhaupt. Die Bayern sind ja die laufstärkste Mannschaft der Liga, laufen, glaube ich, 122 Kilometer pro Spiel. Und dann haben sie angeblich rausgerechnet, dass das falsch ist, weil die ja so viele Tore schießen und dann so viel jubeln und dann verfälscht es die Statistik, weil ja da alle immer zum Jubeln laufen und deswegen stimmt das nicht. Und das war so ein Ansatz. Und da musst du dann langsam sagen, also wenn das alles ist, was ihr noch zu kritisieren habt, dann ist das schon arg dünn. Aber taktische Innovation, und da will ich ein Spiel rauspicken, das war das Spiel in Paris. Das war, ich bin ein Freund von Matthias Sammer. Nicht jeder muss ihn mögen, aber ich bin ein Freund von Matthias Sammer. Und der war sprachlos und der hat gesagt, das ist taktisch next level. Das ist eine Innovation, wie es im europäischen und im Weltfußball noch nicht gegeben hat. Erste Halbzeit, was diese beiden Mannschaften da aufs Feld gezimmert haben, dieses 1 gegen 1 übers ganze Feld, jeder mit seinem festen Partner. Unglaublich intensiv, stark, und die Mannschaft auf dieses Niveau zu heben, davor muss man den Hut ziehen und gebührt nur einem dieses Lob, und zwar dem Trainer Vincent Kompany.
Ja, also meine Meinung dazu ist, dass die Bayern halt einfach wirklich sehr viel Glück haben bis jetzt. Also es ist einfach wirklich alles, was klappen kann, hat geklappt. Fangen wir mal beim dünnen Kader an. Es ist ja, wir sind jetzt von krassen Verletzungssorgen jetzt weiter noch irgendwie verschont geblieben. Das heißt, das ist jetzt alles so aufgegangen. Dann ist auch aufgegangen, dass auf die Jungen gesetzt wird. Also so, dass so ein Bischof und so ein Karl jetzt so die Überflieger werden. Und dass es so gut gleich mit beiden klappt, ist jetzt auch, konnte so jetzt keiner sehen am Anfang. Und auch dieses, was jetzt alle so abfeiern, dieses coole Kompanie-PK-Verhalten und so. Also wir reden hier nur über Fußball und ich sage hier gar nichts sonst und so weiter. Das wird ihm jetzt ja alles so ausgelegt. So, ja, cool. Endlich mal wieder einer, der jetzt hat glaube ich, der Uli jetzt auch gesagt, ja, ihr gebt euch kein Futter mehr, euch Journalisten und so. So, ja, wenn es erfolgreich ist, dann passt alles. Dann kann man das auch so sagen, so ein cooler Typ. Aber wenn es jetzt nicht laufen würde, dann glaube ich, wäre das ganz schnell, würde man da die andere Seite sehen, nämlich, dass die Journalisten sagen so, hey, jetzt hier, du bist Bayern-Trainer, jetzt äußere dich mal, sag mal was zu deinem Zeug hier und zu deinem Spielern und dem ganzen Zeug, was jetzt hier nicht klappt und so. Da wird der Wind, glaube ich, schon ein bisschen krasser da ihm ins Gesicht peitschen, weil da halt einfach Antworten erwartet werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das so machen würde.
Doch. Hundertprozentig. Der wird es genauso durchziehen. Der ist so der Anti-Nagelsmann. Der Nagelsmann hat sich ja zu irgendwelchen politischen Themen
Ja, das glaube ich auch.
Der ist denen über jedes Stöckchen gesprungen, was sie hingehalten haben, und der Kompany sagt, nö, meine.
Ja, das glaube ich auch, genau. Ich glaube nämlich, dass er wird es wegschweigen, genau. Weil er wird sich denken, ich hab hier schon die richtigen Journalisten aus England, die richtig krassen Leute, habe ich hier schon überlebt. Da seid ihr Münchner Journalisten, ihr seid ja, mein Gott. Nee, also ich glaube, der wird da auch stoisch, ja. Würde das einfach wegignorieren, aber irgendwann wird dann so viel über ihn geredet werden und so weiter. Also das würde, glaube ich, nicht gut gehen.
Was
glaube ich. Deswegen, es läuft alles gut, sehr viel Glück gehabt, es ist alles so aufgegangen, Eberl und Freund stehen jetzt als die großen Gewinner da, als die großen Macher, alles gut. Sie haben es, Best-Case-Szenario haben sie auch das so alles durchgeplant. Jetzt kommen dann sogar noch mit Davis und Musiala zwei Stammspieler eigentlich. Und Ito, von dem ich eigentlich ich bin ja schon gespannt, weil, also ich würde mir wünschen bei dem, dass der mal ein bisschen spielt, dass man das mal ein bisschen beurteilen kann, was er dieser Mannschaft bringen kann, weil das konnte man bisher ja noch gar nicht. Genau, also das ist meine Meinung dazu, sehr viel Glück gehabt plus sehr viel gute Leistungen gebracht, ist gleich dieser Zustand des Paradieses.
Wer hat denn, was aber sympathisch ist beim Kompany und wie überlegt, wie reflektiert der Typ ist, zeigt, wenn es irgendwie eine heikle Antwort, wenn er die geben muss. Oder wenn aus seiner Sicht eine heikle Antwort ergibt, dann wechselt er ins Englische immer. Da fühlt er sich wohler, da ist er sicherer, wie er rüberkommt, wie er sich ausdrückt. Also der will Nee, der springt in kein Fettnäpfchen. Das umschifft er. Der ist viel zu klar, der ist viel zu reflektiert, viel zu intelligent. Und also da bin ich der Meinung, egal wie das sportlich läuft, der würde seinen Stil nicht ändern, wie er nach außen sich präsentiert.
Also ich bin in dem Fall tatsächlich Team Fabi, weil ich glaube, dass seit der Company da ist, war es ja bei Weitem nicht so, dass alles immer positiv gelaufen ist. Das heißt, der hat schon einige Krisen gehabt. Er ist aus dem DFB-Pokal letzte Saison geflogen, Champions League aus und so weiter. Ja, das waren ja alles auch Sachen, die nicht optimal gelaufen sind, aber er hat sich da sehr gut verhalten. Und ich finde das auch. Also ich finde, dass ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ein Bayern-Trainer so sympathisch rübergekommen ist. Zum einen in der Öffentlichkeit und wenn du dir die Äußerungen der Spieler anschaust, der Verantwortlichen, glaube ich, dass er auch extrem respektiert wird im Verein und vor allem bei den Spielern. Also das ist so ein, ich glaube, das ist so ein Menschenfänger à la Klopp, der Kompanie. Und das ist für mich das A und O auf dem Niveau, dass du Erfolg hast. Glück, ja, klar. Ich bin bei dir, Sebastian. Ich meine, der Harry Kane ist 32 und ist fast nie verletzt. Das ist natürlich Glück, weil lass einmal den Kane ausfallen. Es ist schon sehr auf ihn zugeschnitten. Sie sind schon sehr abhängig von ihm. Das muss man schon so sagen. Du hast keinen Ersatzstürmer in dem Sinn. Und ich hätte gerne einen Wirtz und einen Woltemade bei die Bayern gesehen, ganz klar. Aber ich finde es natürlich trotzdem auch jetzt geil, dass solche Spieler wie Bischof oder Karl entsprechend Spielzeit kriegen und das dann auch positiv nutzen. Also das ist schon toll. Aber ich erinnere jetzt mal an die Zeiten Pep Guardiola. Da war es ja einmal so, Startrekorde sind gepurzelt und sind gefallen. Und dann, wenn die Peitsche knallt im Mai, dann sind es meistens abgekackt. Und das, diese Phase möchte ich jetzt nur erleben in der Saison. Also bisher machen sie einen echt super Job, wirklich. Also auch so Leute wie Kimmich, also mit Führungsqualität und so weiter, hat sich, finde ich, die Saison sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft nochmal extrem weiterentwickelt. Goretzka etc., ja. Pavlovic. Aber es ist wahrscheinlich wirklich, wenn es dann in die K.O.-Spiele geht, in der Champions League, wenn jetzt im DFB-Pokal, brauchen wir uns bloß erinnern, was war die erste Runde, wo sie auch gezittert haben gegen Drittligisten oder Zweitligisten? Vor Köln jetzt. Die Runde vor Köln, das war eine recht knappe Kiste auf jeden Fall. Da war's doch auch spitz auf Knopf gestanden. Da haben sie sehr viel Glück gehabt in dem Spiel. Also wenn sie da rausgeflogen wären, da wäre mit Sicherheit extrem unruhig gewesen. Also klar, du brauchst wahrscheinlich auch Glück und du brauchst auch, du kannst jetzt natürlich auch nicht sagen, okay, sie gewinnen die Champions League. Definitiv nicht, weil du hast so Top-Mannschaften in Europa und das wird dann einfach nur mal eine entscheidende Zeit im Mai. Und das würde ich gerne noch abwarten, aber bisher kann ich ehrlich gesagt auch keine Kritik äußern.
Das war souveränes 3:2 in Wien-Wiesbaden. Also, ja. Ich weiß gar nicht, was da knapp war, das war souverän. Aber wir sind ja hier kontrovers und für den einen oder anderen Hot-Take da. Ich glaube, dass diese ganze Entwicklung von Vincent Kompany beim FC Bayern eine ganz dunkle Machenschaft von Pep Guardiola ist. Vincent Kompany ist ja beim FC Bayern gelandet, nicht wegen des unglaublich guten Trainerscoutings von Max Eberl oder Christoph Freund, sondern weil der Karl-Heinz Rummenigge beim Pep Guardiola angerufen hat und hat gesagt, pass auf, was hältst du denn von dem? Oder hast du eine Empfehlung für uns? Und dann sagt der Guardiola, holst den Kompany. Der Kompany ist ein super Trainer. Und der Guardiola hat jetzt den Beweis, Vincent Kompany kann Top-Club, kann internationale Klasse. Der kann irgendwann mal mein Nachfolger bei Man City werden.
Wir können das nochmal tauschen. Kann der Pep nach München kommen? Der schwärmt ja immer so.
Ja, nee, der schwärmt. Das ist aber der Hund, der weiß genau, was er sagt.
Und naja, Fabi, aber du musst natürlich schon sagen, ich meine, es haben ja vorher gefühlt 15 Trainer abgesagt, bevor es auf den Company kommt.
Deswegen sage ich ja, es waren ja das und super Scouting des FC Bayern.
Aber ist ja klar, dass wenn ich jetzt zu einem Guardiola einen guten Kontakt habe und der hat den jahrelang als sein Captain gehabt, dass ich mich da erkundige.
Also, ja, ist schon, aber dass das ja perfider Plan ist, dass er sagt, wir testen jetzt mal, ob der eventuell für mich in Frage kommt.
Nee.
Also die Bild spielt das gerade.
Ja.
Gell?
Ja. Ja.
Also ich sage mal, es wird Gerücht, also ich sage, jetzt ist es noch kein Thema, ist ja klar, man weiß nicht, wie lange er macht, aber Kompany als Pep-Nachfolger bei City.
Ja. Naja, aber genauso
ist es ja. Nehmen wir mal mit in die nächsten Wochen.
Also wir haben ja in Haaland deswegen nicht gekauft, weil wir ihn erstmal in Man City ausprobiert haben und jetzt findet man für gut und jetzt kommt...
Nee, da ist Man City schon zwei Stufen drüber.
Käse.
Okay, also.
Ich glaube tatsächlich nicht dran, dass der Pep, dass ihm das so wichtig ist, wer sein Nachfolger wird. Also wenn das jetzt der Sportdirektor von City da involviert wäre oder so, dann ja. Aber also wenn ich jetzt der Pep Guardiola wäre, dann würde ich mir sagen, alles super, super. Und nach mir ist mir wurscht, wurscht. So bei Man City. So. Also,
ja, nehmen wir es mal mit.
Ja, ich denke, was unstrittig ist, dass Pep Guardiola ein bisschen Ahnung vom Fußball hat und dass der vielleicht auch den Vincent Kompany ganz gut einschätzen konnte. Und was auch unstrittig ist, dass der bei Bayern jetzt hat eine schöne Entwicklung durchgemacht hat, eben auf diesem Top-Niveau, eben auch auf europäischem Top-Niveau. Und was ich sehr spannend finde, ist, das geht ein bisschen in die Richtung, was ihr vorher auch gesagt habt, der scheint sehr gut zu sein, auch die Kabine zu moderieren und er scheint sehr gut darin sein, auch Spieler einzusetzen und zu moderieren, weil eine der Geschichten, wo man ja vor Saisonbeginn ja ein bisschen gezweifelt hat, ob das so funktionieren kann, ist die Position hinter den Spitzen gewesen, weil wir erinnern uns, da in Nordamerika, in Kanada läuft einer rum mittlerweile mit dem Vollbart, der davor bei Bayern immer der große Backup war, nämlich der Thomas Müller. Musiala aufgrund der wunderbaren Club-WM langfristig verletzt. Und was macht Kompany? Setzt da Serge Gnabry hin, der da irgendwie seinen 58. Frühling gefühlt hat und der geile Spiele macht. Und Conny Leimer ist auch so ein Kandidat, über den ich noch gern namentlich sprechen würde, weil ich finde, was der da abreißt, die Leistung, die der bisher in der Saison gezeigt hat, das geht immer so ein bisschen unter, wenn ich vorne so einen Olysee und einen Kane und so weiter habe, aber diese Leistung, die ein Leimer, auch ein Stanisic, der die besten Zweikampfwerte innerhalb der FC Bayern Mannschaft hat, das ist schon beeindruckend und da scheint Kompany auch ganz gut zu sein, die Jungs zu motivieren.
Ja, und man hat, also ich weiß nicht, ob das täuscht, aber man hat dann den Eindruck, dass die Innenverteidiger, dass der Upamecano ein bisschen stabiler geworden ist, weil jetzt die Jahre zuvor war, da war er ja immer so ein bisschen für einen Patzer gut, aber vielleicht trotzdem ein Wort nur zum Kompany, weil mir das noch eingefallen ist. Wenn ich das jetzt vergleiche, so Trainer auf Top-Niveau, Jürgen Klopp, wie der damals bei Dortmund angefangen hat, war er ja in Mainz ganz gute Arbeit gemacht hat, ist dann zu Dortmund. Dortmund war nicht besonders gut. Das heißt, der hat sich da trotzdem entwickeln können. Dass der dann mit Dortmund nach 2 Jahren so durchgestartet ist, hat jeder gesagt, wow, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hat jeder gesagt, ja, mei. Nicht erwartet. Das haben wir genauso erwartet. Der Kompany war von der Sekunde 1 an unter Druck. Der hat liefern müssen. Und das rechne ich ihm extrem hoch an, dass er sich trotzdem auf diese Art und Weise durchgesetzt hat. Weil er ist ja jetzt auch nicht gekommen mit 5 Zweitligameisterschaften in England und also er ist mit Burnley wieder abgestiegen, sang- und klanglos abgestiegen. Er hat ein ganz gutes Jahr gehabt in der zweiten Liga, wie er da rauf ist, aber er ist dann sang- und klanglos abgestiegen. Das hätte ja auch richtig in die Hose gehen können, aber er ist ruhig geblieben und hat seinen Stil durchgezogen und das ist, glaube ich, nicht hoch genug zu bewerten.
Im Nachgang muss man sagen, es wäre ja fast so gut, dass eben Woltemade, das Wirtz und was weiß ich, wer da noch alles gehandelt wurde im Sommer, dass die nicht gekommen sind. Und da hat unser Freund, der Patron vom Tegernsee, jetzt erst wieder diese Woche ein Interview gegeben und hat dann so einen komischen Satz gesagt, da stolper ich immer drüber, wo er sagt, ja, Entwicklung von Bischof und Karl ist sensationell, hat unsere Kasse entlastet und hat unseren Finanzen gut getan, weil unser Trainer jetzt bereit ist, auch auf junge Spieler zu setzen. War er das irgendwie letztes Jahr nicht? Oder ich weiß es nicht. Das sind immer so versteckte Hinweise, wie wenn Sie den Trainer dahin bringen hätten müssen, auf junge Spieler zu setzen, den Umbruch einzuleiten, dass da junge Spieler im Kader sind, im Nachwuchs sind, in der zweiten Mannschaft sind, die durchaus die Qualität haben, um bei den Bayern zu spielen.
Also naja, es ist, so, also du weißt ja nicht, was intern gelaufen ist. Also normalerweise, denke ich mal, wird der Kompany schon großes Interesse auch daran gehabt haben, dass er Wirtz oder wollte Mali zu den Bayern kommt. Nur die Bayern haben halt jetzt im Nachhinein natürlich schlauerweise gesagt, okay, wir geben so und so viel Geld aus, mehr nicht. Die hätten den Wirtz bekommen, wenn sie nur draufgeklickt hätten. Die hätten wollte Mali bekommen, wenn sie nur draufgeklickt hätten. Sie haben halt gesagt, nee, Obergrenze. Und dann sind halt die Premier League Clubs gekommen. Und das war schon irgendwo eine Ansage vom Verein, auch gegenüber dem Trainer, pass auf, wir holen dir schon deine Wunschspieler, aber halt nicht um jeden Preis. Und jetzt musst du halt mit den Jungen. Also ich glaube eher, dass es vielleicht in diese Richtung gemeint hat.
Ja, man kann aber natürlich auch jeden Misserfolg im Nachhinein, wenn es dann doch geklappt hat, als große taktische Meisterleistung hinstellen. Klar muss der Trainer jetzt mehr auf die jungen Spieler setzen, weil die anderen halt nicht geholt werden konnten. Ich meine, dass man die wollte, ist ja klar. Ja. Es ist ja nicht so, dass man sagt, eigentlich wollte man sie ja gar nicht, da war ja bloß eine Ente. Natürlich wollten sie die haben und natürlich hatten sie da gegen die Premier League Clubs das Nachsehen. Trotzdem finde ich es geil, wie Kompany auf diese Spieler setzt und zwar von der Vorbereitung an. Und es war ja oft so in den vergangenen Saisons, dass in den Vorbereitungsspielen haben dann irgendwelche jungen Nachwuchsspieler mal gekickt. Und haben uns hier teilweise total begeistert und in der eigentlichen Saison hat man da nichts mehr von denen gesehen.
Was macht eigentlich Rizzi Hülsmann?
In Österreich, oder?
Ja, ich glaube ja.
Und das ist jetzt tatsächlich anders. Und ja. Die Spieler, die in der Vorbereitung schon geglänzt haben, die Jungen, also oder die da eingesetzt wurden, eben wie ein Lennart Karl, auch ein Würster Mike, der seine Einsatzzeit auch bei den Profis bekommt. Gut, Tom Bischoff würde ich da jetzt nicht mehr dazu zählen, der ist dann schon nochmal ein, zwei Jahre älter.
Der ist auch U21 Nationalspieler. Also.
Ja, ja, eben, aber ich meine, der ist ja schon ein gestandener Spieler.
Der ist schon gestandener Spieler, der ist schon 20.
Das aber ist, auch, so Leute, ist 17. Auch so Leute wie der Sacha Boey. Also, ja. Also du hast ja auch schon Rechtsverteidiger gehabt, mir ist schon sein Name entfallen, der keine Minute dann gespielt hat, bloß wenn ungefähr 20 Leute verletzt waren, den es dann, der so einen langfristigen Vertrag
hat. Unasar.
Genau. Also er setzt das Personal, das er hat, schon ein, regelmäßig. Also ich glaube, dass keiner jetzt auf der Tribüne versauert oder so. Das macht er eigentlich schon ganz gut. Das muss man schon wirklich sagen.
Ich finde, man muss das alles ein bisschen größer sehen. Also was es halt sehr gut geklappt hat, überraschend gut, ist ja, weil, also wir sind jetzt einfach am Beginn des großen Umbruchs. So, es war ja klar, es muss ein Kaderumbruch her. Es ist auch ein Umbruch in der Denke jetzt gekommen. Also das heißt, sie wollen von den Gehältern runter. Und deswegen haben sie ja diese Spieler dann auch nicht um jeden Preis geholt. Deswegen, sie haben jetzt ja ganz klar dieses Konzept, wir wollen Spieler natürlich holen, aber nicht mehr um jeden Preis. Und wenn wir die nicht holen können, setzen wir auf junge Leute. Auch mit der Gefahr, dass wir vielleicht dann nicht so erfolgreich sind. Aber das ist so dieses Größere schwebt da drüber. Und das wird jetzt ja auch noch weitergehen. Also das hat jetzt ja schon mal ganz gut geklappt, aber der Umbruch wird ja nur, also so ein Goretzka, was man jetzt ja liest, ist, glaube ich, wird jetzt nicht mehr, ich glaube, es ist jetzt vorbei, die Zeit.
Das sagen wir schon seit 3 Jahren, gell?
Ja, aber ich glaube, jetzt ziehen sie es durch, glaube ich, weil sie auch merken, okay, wir kommen da jetzt auch ganz gut durch mit diesen jungen Leuten und so. Und jetzt,
Bischof,
also
Karl,
wenn jetzt Pavlovic, zum Beispiel Bischof und Karl vielleicht nicht gezündet hätten und sie jetzt noch ein, zwei Verletzte mehr, dann würde man vielleicht jetzt wieder anders sprechen. Aber jetzt, glaube ich, ist es soweit, dass sie sagen, so jetzt ziehen wir den Umbruch auch durch. Ich glaube, dass sich da noch viel tun wird die nächsten ein, zwei Jahre.
Ich glaube, Sebastian, ich glaube nicht, dass sie Goretzka aktiv verkaufen, sondern ich glaube, dass ähnlich läuft wie mit dem Sané, dass sie ihm einfach ein Angebot machen, also modifiziertes Angebot und entweder nimmt es an oder nicht. Weil ich finde schon, wenn ich die Chance habe, in Goretzka meinetwegen für weniger Gehalt zu halten, dann muss ich das eigentlich unbedingt machen. Ich meine, es ist ja trotzdem ein internationaler Topmann, den du da hast. Und wenn du dir jetzt momentan das Gebilde anschaust, dass er in Kimmich und in Pavlovic in der Zentrale spielen lässt und hat dann einen Goretzka in der Hinterhand, einen, den du, der ja wirklich nur mal Power von der Bank bringt. Also das
den
ist
du halt immer reinwerfen kannst,
das,
egal
in welchem Spiel. Das ist eigentlich genial und ich würde den behalten, bis er nicht mehr laufen kann. Also ganz ehrlich, wenn er jetzt einen anderen Vertrag akzeptiert, wenn sie das unbedingt so haben wollen, aber Ein Goretzka zu verkaufen heißt ja gleichzeitig wieder, du brauchst wieder einen Ersatz. So, wo kriegst du einen Ersatz her, der günstig ist, der nicht viel verdienen will und so weiter und so fort. Also da würde ich schon schauen, den zu halten.
Das Ding ist, wenn man das alles, einiges stimmt, was man da so hört, wollen sie ja nicht einen Ersatz, der gleichwertig ist, sondern sie wollen den, sie sagen, wir haben den Pavlovic, wir haben den Kimmich, wir haben den Bischof, wir haben mehrere Spieler, die auf der Sechs spielen können und schon gestandene Spieler, auch der Bischof ist zwar jung, aber trotzdem gestandener Spieler, sind. So, und sie suchen ja nach diesen ganz jungen Defensiv-Mittelfeld-Talenten gerade. Also sie sagen, okay, wir haben genügend, die gestanden sind, wir brauchen jetzt nicht, da reichen drei Gestandene, wir brauchen jetzt hier nicht vier Gestandene, sondern wir brauchen drei Gestandene und ein Supertalent, was wir dann so, und das ist jetzt auch nicht so falsch gedacht. Also ich glaube, sie wollen ihn gar nicht 1:1 ersetzen.
Also ich glaube dass nicht, dass der Leon Goretzka vom FC Bayern nochmal ein Vertragsangebot bekommt. Und auch nicht zu reduzierten Bezügen, das glaube ich nicht. Also diese Zeit ist auch von der Spielweise her, wenn du vergleichst, wenn da ein Pavlovic spielt, wenn da ein Bischof, ein Kimmich, wie die Fäden ziehen, da ist er einfach, das klingt jetzt blöd, aber der passt einfach nicht zu diesem Spiel. Der ist so dieser klassische Box-to-Box-Spieler, hat man früher gesagt, der mit Tempo durchs Mittelfeld marschiert. Sowas hat Bayern nicht. Bayern hat diese brutale Dominanz. Ja, das ist so eine abweichende Guardiola-Schule. Und wenn du diese Passmaschine Pavlovic anschaust, der Bischof geht genauso in diese Richtung, der besser ist, wenn er von der 6, 8 kommt, als wenn er bei der 10 startet. Und der Goretzka hat ja teilweise auf der 10 gespielt. Das ist auch nicht seine Position. Deswegen glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange er Vertrag hat noch, aber läuft er aus am Ende oder hat ein Jahr noch, wie er immer. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass er aktiv noch ein Angebot bekommt, weil da bin ich voll bei unserem Experten hier, dass sie da auf Pavlovic, Kimmich und Bischof plus einen Youngster setzen.
Ja, also ich, ein Bischof möchte ganz ehrlich noch nicht mit einem Goretzka gleichsetzen. Bischof hat jetzt zwei gute Spiele gemacht. Ich finde, dass er hat in Hoffenheim, war er Stammspieler, ganz klar, und er ist U21-Captain, ganz klar, aber er ist für mich jetzt noch kein Leistungsträger. Er ist ein junger Spieler, der ein bisschen mehr Erfahrung hat wie der Leonard Karl, der gute Ansätze hat, der aber, wo du überhaupt noch nicht weißt, wo die Reise hingeht. Und mit Goretzka sehe ich völlig anders. Also den würde ich auf Gedankenverderb versuchen zu halten, wenn ihr so einen erfahrenen Mann habt.
Also auf Gedankenverderb zu geringeren Bezügen.
Ja, okay, Gedankenverderb ist jetzt vielleicht ein falscher Ausdruck, zu geringeren Bezügen, wenn's denn, ich keine Ahnung, was der Hassan da drin hat mit Gehaltsgefüge, obwohl der Hassan schon immer super war sonst.
Ansonsten. Ja, er war der Beste.
Aber scheinbar war es halt trotzdem zu viel, aber ich finde trotzdem, dass wenn er spielt, dann liefert er ab. Also das muss man wirklich so sagen.
Also da will ich gerne widersprechen, weil was Tom Bischof, was der für einen Wert hat, was er für eine Qualität hat, da empfehle ich die zweite Halbzeit in Paris. Das hat der Kompanie im Nachgang auch rausgeholt. Wer da der Anker war, wer die Bälle abgefangen hat, wer die Räume zugelaufen hat, wer da dieser ja, wer da seine Feuertaufe bestanden hat.
Ja, aber das ist ein Spiel.
Nein.
Und dann der hat er schon einen guten Pass geben.
Der größten Talente, das wir im deutschen Fußball haben. Und das hat er jetzt wieder in der U21 bewiesen, im Zusammenspiel mit Leonard Karl. Also den jetzt noch einen 31-jährigen oder bald 31-jährigen Spieler vor die Nase zu setzen und in seiner Entwicklung einzubremsen, halte ich für grundfalsch.
Also ich möchte dazu was sagen, ganz klar. Ihr habt beide recht, aber es geht einfach um mutige Entscheidungen. Also die haben sich jetzt für diesen Umbruch entschieden, die haben sich dafür entschieden, wir zahlen nicht mehr diese krassen Gehälter, das ist ja Wahnsinn, was da alles geschrieben wurde, wenn es wirklich so stimmt, da waren sie ja europaweit die krassesten überhaupt. Da haben wir die anderen zahlen vielleicht mehr Ablöse, aber von der Gehaltsstruktur und so war da kein Verein so krass wie die Bayern. So, da wollen sie runter, aus guten Gründen. Und sie wollen auch mehr auf ihre Jugend setzen, auch auf die eigene Jugend, aber auch auf junge Talente und so, immer wieder mit einbauen. Es ist ja, super Konzept, passt alles. So, so, aber dann musst du auch, wenn du das alles so fährst, wenn du dieses Konzept so fährst, musst du halt einfach mutige Entscheidungen treffen. Und dann musst du halt einfach sagen, auch ja, wenn jetzt ein Leon Goretzka in seinem Alter vielleicht, ja, er spielt ja noch ein, zwei krass gute Saisons so. Aber wir verzichten halt, wir verzichten einfach drauf. Weil wir einfach jungen Leuten den Raum geben wollen, dass die sich da entwickeln können. Das ist einfach, du brauchst da mutige Entscheidungen.
Ich glaube aber auch, dass ein Leon Goretzka nicht der Typ ist, der das ausreizen wird und der quasi sich da festsitzen wird, der will Spielzeit haben. Ich glaube, der sieht auch, dass diese Chance momentan da nicht gegeben ist. Deswegen glaube ich schon, wenn der die Perspektive hat, und ich glaube tatsächlich, das ist ein Typ, dem geht es nicht in erster Linie um die Kohle. Klar, Geld will er auch verdienen, aber das ist jetzt keiner, der sagt, der geht irgendwie für Unsummen irgendwie in die Wüste. Wenn der irgendwo die Chance bekommt, glaube ich, für ein etwas kleineres Team eine Stütze zu sein und viel Einsatzzeit zu haben, wäre ich mir relativ sicher, dass er die Chance wahrnimmt, weil er hat eine brutale Physis nach wie vor, er hat eine riesengroße Erfahrung nach wie vor, und für ein Team, das vielleicht nicht jede Saison um den Champions League Titel mitspielt, ist er wahrscheinlich eine noch wesentlich essentiellere Stütze wie für einen FC Bayern.
Hot Take, der FC Schalke steigt auf und dann kommt Leon Goretzka zurück. Und halt ist die Stütze.
Nicht für unrealistisch, vielleicht sieht man ihn auch in Bochum dann doch nochmal wieder.
Ja, ich glaube, die sind ein wenig die Abstiegskampf, zweite Liga, ja. Glaube ich, das ist gerade ein bisschen zu krass.
Aber das würde ihm zutrauen,
aber Schalke, dass er da vorne, wenn die jetzt absteigen, aber, und dann geht er zurück zu Schalke, fände ich gut.
Leute, ein Wort nur, Jugendkonzept, so wie jetzt ihr gesagt habt, also ist das die offizielle Verlautbarung des FC Bayern, dass sie jetzt auf die Jugend setzen?
Naja,
also,
die offizielle Verlautbarung ist, dass sie vermehrt wieder auf die Jugend setzen wollen und immer wieder junge Spieler den Raum geben wollen, sich zu entwickeln und mit einbauen wollen.
Ja, aber auch junge Spieler von extern dazu holen, plus eigener Nachwuchs.
In Klammer auf müssen. Also wir haben ja schon gesagt, also sie hätten ja gern andere gehabt. Aber nochmal, was mich aber an der Diskussion immer so ein bisschen stört, ist, ich meine, wenn ich mir einen Verein wie Real Madrid anschaue, der die letzten 10 Jahre, was weiß ich, 12-mal die Champions League gewonnen hat, da spielt ein 38-jähriger Luka Modric. Das ist immer die Diskussion in Deutschland. In Deutschland muss ein Spieler zwischen 20 und 30 sein. Wenn er jünger ist er zu jung. Und wenn er älter ist er zu alt.
Dann geht er nach Italien, wie der Luka Modric, der jetzt bei AC Mailand spielt.
Und das finde ich einfach, es kommt doch darauf an, was er als Spieler für einen Wert hat und was er auf den Platz bringt. Und
ja, aber es kommt auch darauf an, dass ein Spieler die Chance hat zu spielen.
Ja, ist schon klar. Aber wenn der Goretzka so schlecht und der Bischof so gut wäre, dann wird doch in der Nationalmannschaft der Goretzka nicht Stammspieler sein und der Bischof in nur 21 spielen. Also ich glaube, ich wehre mich jetzt bloß gegen das Ding. Naja, also ja, die Diskussion, Sebastian, haben wir ja vor 3 oder 4 Jahren auch schon mal mit Manuel Neuer gehabt, wo du gefordert hast, ja, weg mit Neuer so ungefähr. Der ist jetzt schon zu alt. Ja, ist er eben nicht. Wenn er gut ist, ist er gut. Punkt. Und wenn er 40 ist, dann ist er 40.
Ja, ich muss aber sagen, okay, dass der Neuer nochmal so, das muss ich sagen, das habe ich mich, auch ein wahrer Experte irrt sich mal, aber es wäre jetzt aber auch nicht, muss man aber auch sagen, es wäre jetzt, der FC Bayern würde jetzt trotzdem, bin ich mir auch sicher, immer noch sehr gut dastehen, die hätten dann einfach einen sehr guten, jungen Keeper verpflichtet, der da spielt, und der wird da auch sehr solide, so, da würden vielleicht die ein, zwei Weltklasse-Paraden vom Neuer würden fehlen, aber ich glaube im Gesamten, wenn man jetzt eine gesamte Saison oder so anschaut, wird es, glaube ich, nicht krass auffallen. Da bin ich mir auch sehr sicher. Aber da geht's einfach nur um, ja, da geht's um das Konzept des Vereins. So, Real Madrid fährt da einfach was anders. Die machen ja, da einfach.
Die sind doch auch total im Umbruch.
Ja, aber die haben ja jetzt auch zum Beispiel diesen jungen, sehr talentierten Innenverteidiger geholt, Huisen oder wie heißt er?
Huisen.
So,
also, Huisen, keine Ahnung, wie der spielt.
Also,
ja klar, dass man immer wieder mal einen Jungen dazu holt, das ist schon logisch. Ich meine, Barca, die müssen, weil sie keine Kohle haben, auf die Jungen setzen, aber dass ich immer wieder auffrisch, also nicht falsch verstehen, ich meine, ich finde es auch geil, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Bischof und der Karl so durchstarten, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass du mit Jugend gewinnt da irgendwie was reißen kannst in der Saison. Also brauchst schon eine gute Mischung. Und ich sage halt nur, ich habe halt, ja, wir können es jetzt auch abschließen, aber ich habe halt mit einem Goretzka einen international erfahrenen und Top-Mann im Mittelfeld, und ich würde den jetzt nicht einfach so mit einem Fingerschnips verkaufen.
Ja, mit dem Fingerschnips, glaube ich, machen sie es ja nicht. Aber
Ich glaube, dass das die ganz einfach sehen. Die sehen, was er verdient. Der Eberl hat seine Vorgaben, wie viel der Kader insgesamt, wie viel die verdienen sollen. Und dann also ist die Entscheidung relativ einfach. Dann, okay, ja, wir haben hier genügend gestandene Spieler auf der 6. Wir müssen einen von diesen abgeben. Dann gibt man den ab, wo man meint, okay, der hat vielleicht, das, vom Alter her hat er jetzt vielleicht noch ein, zwei gute Saisons, aber wir können den nicht mehr krass gut entwickeln. Ist halt ein gestandener Spieler, vielleicht auch ein Weltklasse-Spieler, aber so. Und wenn die Entscheidung da ist, dass sie könnten, also ich denke ja, sie könnten sich ja bestimmt auch leisten, so viele Spieler, auch so viele ältere Spieler im Kader zu haben und so. Ich glaube, der FC Bayern hat das Geld, aber die Entscheidung ist ja dem, sie haben aus irgendeinem Grund, haben sie gesagt, sie wollen runter von diesen krassen Kaderwerten. Und dann müssen sie es halt so durchziehen. Und das ist doch ganz logisch.
Und da läuft jetzt der Vertrag eben nicht nur von Goretzka, der läuft ja von Gnabry am Ende der Saison läuft er aus. Ein Rafael Guerrero läuft am Saisonende aus. Also da dieser Umbruch, ich glaube, der wird weiter voranschreiten, muss aber weiter voranschreiten. Sonst.
Über eine andere Personalie wollte ich auch noch ganz kurz mit euch sprechen und eure Meinung abfragen. Es kam ja aus England vor der Saison etwas Häme, warum die Bayern jetzt wieder so einen abgelegten Liverpooler sich holen mit Luis Diaz. Und das ist ja ein ganz schlechter Deal. Im Nachhinein jetzt rein statistisch muss man sagen, hatten die Engländer jetzt nicht recht. Also Luis Diaz kommt jetzt bisher wettbewerbsübergreifend auf 11 Tore und 5 Vorlagen, ist damit in beiden Kategorien auf Platz Nummer 2 im teaminternen Ranking bei den Toren nach Harry Kane, bei den Vorlagen nach Michael Olise. Dazu noch eine bilderbuchrote Karte in Paris, wo ich persönlich sagen muss, das ist für mich die Definition von roter Karte. Jo. Diese eingesprungene Beinschere Hummels. Von hinten.
Die südamerikanische Doppelgrätsche.
Ja, also wenn er sich nicht verletzt, der Hakimi, dann gibt es gar nichts. Dann gibt es Gold.
Wenn
er aufsteht und spielt, das war ja, wenn du es in der Zeitlupe siehst, ja. Es war ein ganz kurzer Moment, wo der Fuß schief gestanden ist, wo quasi sich dann die Verletzung, also ist ja nichts gerissen, nichts gebrochen gewesen. Natürlich war es eine heftige Grätsche, ganz klar, also, aber ich glaube trotzdem, dass wenn der weitergespielt hätte, ja. Also im Nachhinein ja. War es... Das
ist ja. Richtig, die Entscheidung auf dem Platz war... glaube ich, gelb für Luis Diaz. Und erst als der Videoschiedsrichter dann eingegriffen hat, hat es dann die rote Karte gegeben. Ich stimme dir zu, aber ich muss widersprechen. Also Hakimi ist schon schwerer verletzt. Also der ist gestern zum...
Prellung, oder?
Der hat einen ganzen Fuß in Gips. Wenn du das Ding anschaust, der ist gestern zum Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden, da ist er mit so einem Macherl auf die Tribüne, auf die Bühne gekommen.
Es ist nichts gebrochen und nichts gerissen. Das war damals die offizielle Verlautbarung. Es war
irgendwie eine Prellung, aber dass irgendwas kaputt ist, das hat man, wenn man die Szene, und ich habe sie mir, ich glaube, 25 bis 30 Mal in der Super Slow Motion angeschaut, also ich habe gemeint, das Fessel ist durch, weil da für kurze Zeit mal das so. Das
war ähnlich wie beim Musiala.
Ja, genau. Klar, aber es ist auf jeden Fall eine rote Karte, da brauchen wir nicht also, drüber reden, aber die genau diese These.
Es wäre gelb geblieben, aber es wäre eine Fehlentscheidung gewesen.
Und also deswegen ist der Videoassistent da und hat die korrigiert.
Genau, also es ist ja... Also
ja klar, der Diaz darf nicht so grätschen.
Ja, das ist an der Mittellinie von hinten er wollte das nicht, also es wäre quasi die krasseste rote Karte aller Zeiten, wenn er das noch genauso gewollt hätte, aber das unterstellt ihm ja kein... Also es ist ja, er wollte den Ball erwischen, so er hat sich verschätzt, so, aber das... Er wollte ihn nicht verletzen, aber er hat ihn halt einfach von hinten mit beiden Beinen an der Mittellinie zum Umknicken zwischen seinen Beinen gebracht.
Ja, ja.
Also es ist...
Aber jetzt mal ganz kurz ab von dieser roten Karte. Wie bewertet ihr Luis Diaz ansonsten? Weil ich meine, der hat ja, also meine Meinung, das...
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Es gab ja diese Kritik am Anfang, warum holen die jetzt hier eben diesen alten, abgehalfterten Liverpooler? Und die Argumentation von Vereinsseiten war, weil es eine Soforthilfe ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, das ist die perfekte Definition. Der hatte keine Anlaufschwierigkeiten. Der ist von Anfang an, von Tag 1 hat der performt.
du hast Olic-Vibes, ich habe ab und an ein paar Sané-Vibes. Vor allem, wenn er alleine aufs Tor zurennt.
Ja, gut, aber da braucht man dann, es ist halt so, also wenn er alleine auf dem Torwart zurennt, ab der Mittellinie, dann kann man eigentlich aufs Klo gehen. kann man sich kurz ein Bierchen holen, weil den macht er nicht. Aber wenn er dann irgendwie kurz, ich würde bei ihm eher aufschauen, wenn er einen Eckstoß ausführt.
Also den dann in den Winkel reinknallt. Ich fand das bei Union geil, wie sie den Winkel dann berechnet haben.
Ja.
Das war 1 Grad, 2 Grad.
Nein, es ist für mich, dann muss er natürlich irgendwie, hat er da eine Schwäche, wenn er allein auf dem Tor zu rennt, da weiß ich nicht wieso, aber der macht trotzdem halt so geile Tore und er gibt mir einfach als Bayern-Fan, muss ich sagen, finde ich geil, der gibt mir einfach Olic-Vibes, der ist ein Kämpfer,
der ist,
mit Herzblut spielte Fußball und das ist...
Olic-Vibes?
Olic.
Ibiza Olic.
Okay. Ich finde, das ist auch so von der Spielweise, natürlich jetzt technisch war Olic jetzt
nicht ganz anderes so gut.
Level, aber von diesem ich beiß, ich renne hinterher.
Ja.
So, der Olic hätte auch so eine Grätsche machen können in der Mittellinie. Ja. So, da hätte ich mir auch zugetraut.
Der hätte es cleverer gemacht.
Aber da
hätte der Gegner gelb gekriegt.
So, aber Schiri vom Platz. Nee, aber das ist, ich finde das cool. Ich finde das irgendwie cool zum, und da gibt er mal eben überhaupt keine Sané-Vibes. Beim Thema Einsatzbereitschaft und so. Und das finde ich schon cool.
Er ist physisch unglaublich stark, weil er eben trotz seiner, diese Sprinter sind immer unglaublich verletzungsanfällig, muskulär, Faserrisse etc. Und da ist er stabil. Er hat ein sehr, sehr physisches Spiel, bringt einmal ein wenig südamerikanisches Temperament rein. Den kannst du bringen. Ich sage, wenn er diese Sané-Vibes habe ich nur, wenn er allein aufs Tor zu rennt. Aber ansonsten ist er eine Mischung aus, er ist praktisch Sanilic oder sowas. oder Oline. Oline und Olise. Sehr gut.
Ich glaube, er hat ja genau das erfüllt, was sie von ihm erwartet haben. Ich glaube, Tom, du hast es gerade gesagt, er hat halt von Anfang an war er halt da, der hat keine Eingewöhnungszeit gehabt und hat sofort performt. Ich glaube, dass der Sané zum Beispiel das gleiche fußballerische Niveau hat, wenn er nicht sogar nur ein Tick talentierter ist, aber er hat es halt einfach zu selten am Platz gebracht, beziehungsweise seine Körpersprache war halt nicht publikumswirksam. Ich bin bei dir, wenn du sagst Olic-Vibes, also von der Kämpfereinstellung her, also der Diaz, und das war ja auch diese Grätsche, natürlich, also nicht falsch verstehen, die Grätsche war
geil.
Die war übelst. Ich habe ja bloß gesagt, dass wenn der Hakimi nicht sich so schwer verletzt hätte und gebrüllt hätte am Platz, dann wäre es weitergegangen mit gelber Karte. Aber das zeigt ein Diaz, ist halt so ein Kampfschwein irgendwie, der auf dem linken Flügel, Kampfschwein, der gleichzeitig eine brillante Technik hat. Es ist halt der einzige Wermutstropfen ist halt für mich, dass er so teuer war, ja. Also dass du halt mittlerweile halt für einen wirklich guten Spieler so viel Kohle am Tisch des Hauses legen musst, ist schon heftig. Aber Bayern hat sich's leisten können. Er hilft ihnen sofort weiter. Er ist wahrscheinlich, also der Dreiersturm mit Olis und Olise und Harry Kane, das ist schon vom Feinsten, muss man wirklich sagen.
Und er passt halt auch vom, genau das wollte ich vorher auch noch sagen, in Sachen Umbruch und Umdenken beim FC Bayern. Das fand ich schon sehr cool eigentlich und schon sehr konsequent in der Aussage. Ich habe sie damals nicht so verstanden vom Eberl, jetzt verstehe ich's. Der passt vom Typ her. Der ist so. Also der ist jetzt nicht, also der ist spielt für die Mannschaft, der ist jetzt weniger so, keine Ahnung, ist jetzt kein lauter Typ oder so, der sich selbst auch zu wichtig nimmt, zumindest macht er jetzt nicht den Eindruck nach außen. Und der Eberl hat das relativ knallhart formuliert, als der Wanner damals, als der gegangen ist oder zu Eindhoven wechseln durfte, der gesagt hat, ja, er ist einer der größten, ist ein super Talent, deutsches, großes Talent, würden wir auch gerne behalten, aber jeder muss halt schon auch mitmachen wollen und wir lassen jetzt einfach, wir ziehen da keine Spieler mehr mit, wo wir nicht das Gefühl haben, sie opfern sich da komplett auf und sie wollen diesen Weg mitmachen und so weiter. Und das fand ich schon, und das ist auch ein Umdenken. Und deswegen, glaube ich, wurde auch ein Diaz verpflichtet, weil sie wussten, das ist einer, der ist sofort Teil der Mannschaft und rennt.
Ja, es macht schon Sinn, auf den Charakter vom Spieler zu schauen, absolut. Und ich glaube aber, vom Wanner ist jetzt weniger das Problem der Wanner, sondern
Berater, sprich sein Vater, der da diese ganzen Bedingungen stellt. Das ist komisch, aber ja, das Gefühl habe ich aber auch gehabt. Also ich meine, was soll das? Er wird da gehandelt als das größte Talent. Dann soll er sich halt mal durchsetzen. Also ja, und jetzt scheinbar, wo ist er jetzt momentan? In
Eindhoven,
aber glaube ich,
ab was ich letztes Mal gelesen habe, läuft noch nicht so gut.
Läuft nicht so gut, oder? Ja. Nee, aber ich finde aber, Tom, weil du gesagt hast, ja, Luis Diaz, aber wir sollten doch unbedingt ein Wort über den Harry Kane verlieren. Also ich finde, was der heuer nun mal für eine Entwicklung gemacht hat, ich meine, klar, es ist in aller Munde, aber ich finde trotzdem, dass erwähnenswert ist. Also es ist schon geil.
Ich habe da mal in die Daten reingeschaut und es zeigt, glaube ich, auch sehr schön, was von seiner unglaublichen Torquote, mal abgesehen, eine der Stärken von Harry Kane ist. Das ist aktuell der wettbewerbsübergreifende FC Bayern-Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Und der ackert ja auch am eigenen 16er. Der grätscht am eigenen 16er, wenn es nötig ist. Hat als Stürmer eine Zweikampfquote von knapp 60%, hat wettbewerbsübergreifend 23 Tore erzielt in dieser Saison bisher. Und halt auch die wichtigen Dinger immer, aber irgendwie fühlt sich so ein bisschen an wie so eine ausgenudelte Platte, wenn man sagt, Harry Kane ist krass, ja. Weil ja, ist er, war er letzte Saison auch schon.
Zwei Punkte dazu. Erstens, zum vorletzten Punkt, Paul Werner hat bisher 98 Einsatzminuten in dieser Saison für Eindhoven in der Liga, also nicht viel. Und Harry Kane muss man im Nachgang als das beste Schnäppchen aller Zeiten titulieren, weil die haben 100 Millionen bezahlt und dafür drei Spieler bekommen. Einen Neuner, einen Zehner und einen Achter. Und das sind dann 33,3 Millionen für Weltklasse auf drei Positionen. Und also über diesen Typen braucht man kein Wort mehr verlieren. Das ist ein Musterprofi vor dem Herrn.
Fabi, vielleicht eins noch. Erinnert euch mal, als der Lewandowski damals zu Barca gegangen ist. Da haben wir Folge
ein gehabt. Wehklagen.
Da haben wir gesagt, naja, der Lewandowski war wirklich ein geiler Torjäger und hat seine Tore gemacht und das war Gerd Müller-Rekord gebrochen. Aber wir haben ihm nicht die Liebe geschenkt. Also er war irgendwie nie so,
was
man gesagt hat.
Womit? Mit Recht.
Ja, ja. Und vielleicht kann man das auch in Vergleich setzen, weil ich finde, der Kane, der war ja vom Tag 1 an, hat sich der ist quasi neu in die Kabine gekommen und hat sich sofort um die Mitspieler gekümmert. Also er hat sich super schnell integriert, ist ein super angenehmer Kerl irgendwie scheinbar. Ja, und diese Spielweise, dass er eben da diese Defensivgänge macht, also das ist schon, das sind Signale an die Mannschaft, das sind unbezahlbar. Also ein Leader, so ein Leader, den kannst du dir nicht schnitzen, sondern entweder das ist einer ist so drauf oder nicht und das ist unbezahlbar.
Deswegen sage ich ja, Schnäppchen des Jahrhunderts, das der FC Bayern da gemacht hat.
Bleibt er gesund.
Und ist jetzt böse, aber im Vergleich mit Harry Kane war der Lewandowski ein Ego-Shooter. Und das ist zwar böse, weil er auch viele Tore geschossen hat für den FC Bayern und viele Siege gebracht hat, aber für die Mannschaft ist der Harry Kane ein Mehr an Gewinn.
Was halt beim Harry Kane so gut passt, finde ich, ist halt diese Spielweise von ihm, die ja eigentlich ein bisschen der Unterschied ist zu Olise und Diaz und so. Also weil das sind so ein bisschen die Dribbler, die dann auch ein bisschen verschnörkelt spielen. Und der spielt ja wirklich gar nicht verschnörkelt. Nee, so, der nimmt diesen Ball, passt ihn perfekt über 40 Meter zum Mitspieler oder er nimmt diesen Ball und haut ihn einfach wirklich platziert unten links rein. Und das ist halt perfekt, weil es geht halt nicht immer nur verschnörkelt und alles, sondern du brauchst halt auch einen, der den Ball dann halt mal ganz kurz, ganz klar mit einem ganzen klaren Plan weiterspielt und das ergänzt sich halt perfekt.
Also das ist, finde ich, auch wenn man ein Spiel sieht und der Kane hat in der eigenen Hälfte den Ball, dann bin ich mir mittlerweile sicher, dass der Ball ankommt. Und teilweise, wie du gerade schon gesagt hast, diese 40-Meter-Pässe exakt und auch die Abschlüsse, der trifft genau dahin, wo er hin will und teilweise in Sekundenbruchteilen, wo er da abzieht. Also es ist schon phänomenal, was der Kerl da macht. Und es ist natürlich schon auch für ihn als Torjäger, als absoluten Torjäger, er zeigt dann schon seinen offensiven Mitspielern, was zu tun ist. Also da gibt es keine Ausreden. Da kannst du nicht sagen, okay, ich bleib vorne stehen, weil ich so viel gesprintet bin. Ich meine, was der einen Kilometer zurücklegt und das hat natürlich schon Signalwirkung am Platz. Also das ist schon geil. Übrigens in dem Zusammenhang, einziger Kritikpunkt, was mir die letzten Spiele so ein bisschen am Senkel gegangen ist, war so das bisschen arrogante Verhalten vom Michael Ulis, wo er teilweise versucht, die Gegner zu verarschen. Ich weiß nicht, da hab ich eher so ein bisschen Sané-Vibes.
Er ist halt, wie sage ich denn, solche Typen brauchst du halt wahrscheinlich auch in der Mannschaft. Ja. Er ist halt, ich weiß nicht, wo war das jetzt? Er hat er unglaublich...
Der Leonard Karl hat es ja dann einmal gemacht, im Pokal.
Den haben sie überpackt.
Dann hat er einen kleinen Gegenspieler von hinten.
Ja. Aber nee, der Ulisse ist halt so, der ist menschlich, ich weiß nicht, komischer Vogel. Der hat jetzt bei der französischen Nationalmannschaft, da haben sie immer so Porträts gemacht, Videoporträts von Spielern, so kurze für Instagram aufbereitet, reelmäßig gemacht. Und da war der Michael Ulisse dran. Und wir wissen ja, er redet öffentlich nicht. Gerne. Viel. Und dann haben sie das so gefragt, was ist deine Lieblingsserie? Schaue ich keine Serien. Was ist dein Lieblingsfilm? Schaue ich keine Filme. Also in einer Tour, also der ist irgendwie, entweder das ist komplette Show und dann haben sie, in Frankreich haben sie den gerade in der Reißen, weil da war irgendwie, ich weiß nicht, irgendein erfahrener Nationalspieler hatte Geburtstag und hält eine Ansprache an das komplette Team und stimmt die Mannschaft ein auf die Aufgaben, auf die WM. Und dann siehst du, alle folgen dem und dann sitzt einer da und schaut irgendwelche Instagram-Videos an, war der Michael Ulisse. Und deswegen haben sie den gerade in der Reißen in Frankreich, eben wegen seiner Art. Aber gut, wir bewerten ihn, wie er spielt.
Ja, und er ist ein geiler Fußballer.
Diesen Hauch Arroganz, den brauchst du aber.
Ja, ich würde sagen, introvertiert außerhalb des Platzes, extrem extrovertiert auf dem Platz. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, das ist einfach ein kleiner Weirdo.
Ja.
Das ist einfach so ein, keine Ahnung, wenn der jetzt kein Fußballprofi wäre, wäre der vielleicht so, weiß ich nicht, wäre vielleicht ein Zocker oder so. So, der ist halt ein bisschen ruhiger. Der braucht jetzt nicht viele Leute um sich rum, glaube ich. So, also im positivsten Sinne, ne, Weirdo. Also so einfach halt so ein cooler Typ, der halt ein bisschen anders ist. Ich finde den eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Wenn er da einmal kurz auf den Platz geht, reicht ihm doch. Warum da auch zwei Schritte? Wenn halber auch reicht, warum? Ich finde den eigentlich super cool.
Aber habt ihr zufällig, da ist ein Video irgendwie rumgegangen, wo er im Training mit dem Upamecano im Zweikampf ist. Habt ihr das zufällig gesehen? Also das war richtig geil. Das war ein Trainingsspielchen und die beiden Zweikampf. Also Upamecano ist ja hinten ein Tier. Also ich meine jetzt...
Ein Brummer.
Wahnsinn, ja. Und der Ulisse hat von nichts zurückgesteckt. Also der sind da rein, der ist körperlich rein. Ich meine, der ist ja, keine Ahnung, körperlich wahrscheinlich 50% weniger oder so. Aber ohne Rücksicht auf Verluste. Also es war richtig geil. Und da hast du auch gesehen, warum der Kerl letztendlich so gut ist. Also wenn der sich da so battelt für ihn, also ein technisch hervorragenden Spieler, die ja eher dazu neigen, dass sie sagen, naja, den Zweikampf gehe ich jetzt mal ein bisschen aus dem Weg. Toll. Also mal echt sagen. Aber wie gesagt, das Einzige, wenn er halt dann mal so einen Ball hinten rum, einen Ball vorne rum, das gefällt mir nicht. Ja, Jens Jeremis, wenn du wäre, der hätten wahrscheinlich mal sauber die Dias-Grätsche angesetzt.
Hier gut, hier auch.
Genau.
Ja, das auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ein Thema, da wollte ich noch ganz kurz drüber sprechen, weil ich fast versucht bin zu sagen, endlich gibt es wieder kleinere Scharmützel mit dem TSV 1860 München. Ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat.
Ja. Wem?
Genau. Quizfrage, Sebastian, wie heißt der aktuelle Präsident des TSV 1860 München?
Jetzt weiß ich, Gernot Mang, oder?
Ja, richtig, ja.
Gernot.
Bis vor kurzem wusstest du das aber nicht, oder?
Nee, wusste ich nicht. Aber er ist ja auch nicht in der, wirklich muss ich einmal sagen, brillanten Doku über den TSV 68 ist, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Nein. Sonst würde ich jetzt wissen.
Also nee. Ist tatsächlich brillant, die Doku?
Die ist wirklich.
Ich finde die gut. Gibt es ja über 60 gesehen. München, ja. Über Kaiserslautern und Stuttgart und ich finde alle drei super und 60 ist, also keine Ahnung, Weltmoser ist halt einfach so.
Und vor allem, ich war damals bei diesem Spiel gegen Jan, war ich in der Allianz Arena.
Ja, ich auch.
Und wenn du das dann im Nachgang jetzt nochmal miterlebst, wie krass das eigentlich war, wie die randaliert haben, Sachen rausgerissen haben.
Ich kann da wirklich berichten, ich war ja da noch für ein anderes Medienhaus aus Regensburg, als Journalist da. Ja. Und wir wurden tatsächlich auf der Pressetribüne von den Mitarbeitern des TSV 1860 beschmissen mit Bierflaschen und beschüttet, weil die ihren, ich denke mal, dass sie vielleicht auch ihren Job verloren haben, weil Abstieg und so bedeutet ja auch immer, also da war nicht bloß in der Kurve, sondern auch auf der Pressetribüne wurden wir tatsächlich bespritzt und beworfen mit Sachen.
Logisch, weil ihr seid ja schuld.
Wir waren halt die aus Regensburg. Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, dass es wirklich Mitarbeiter waren oder war, vielleicht waren es auch Fans, die da oben sind, aber normal sitzt auf der Pressetribüne jetzt niemand. Aber ja, so, also da ging es sehr hitzig zu, und so, aber ja, ist ja jetzt egal. Aber es ist
hast
ja auch
vielleicht
der
Bayern-Trikot angehabt?
Nein, ich war ja für ein Jahr, war ich natürlich. Wir haben uns natürlich ein bisschen gefreut, ist ja klar. Also das ist ja so. Aber da ging es sehr hitzig zu, auf jeden Fall. Ja, ich fand's muss ich sagen, ich habe jetzt die Antwort vom Heiner, habe ich jetzt
Also ganz kurz, lass mir die Vorgeschichte erzählen, ja, weil jeder mitbekommen hat. Also es gab ein Treffen der Bayerischen Profivereine in Ingolstadt, da waren halt, keine Ahnung, wie viele Menschen. Und da ist dann der Herbert Heiner auf den Gernot Mann getroffen. Und der Herbert Heiner hat halt den gefragt, von welchem Club er kommt. Und das fand der Gernot Mang respektlos. Und ja, hat dann hinterher gesagt, man sollte schon wissen, wem man gegenüber sitzt. Und dann hat der Heiner am Ende noch gesagt, er muss jetzt den Champions League spielen nach Paris. Das fand dann der Mang auch scheiße, weil das drückt er ja den anderen Verein rein, wie toll er ist.
Und Tom, ein Detail hast du vergessen.
Das zusätzliche Zitat, ein bisschen Demut würde diesem Verein gut tun. Ja. Hat der 60er-Präsident dann über den FC Bayern und über den Heiner gesagt. Welches Detail habe ich vergessen?
Nee, er hat gesagt, zu welchem Verein er gehört, oder gesagt 60 München und welche Position haben sie dann da?
Ja, und dann
hat er quasi noch einen drauf.
Dann sagt der Heiner
das
aber
hat, das hat ihn mal dann in Recht.
Er braucht sich nicht entschuldigen, hat er gesagt, wenn man einen Präsidenten von 60 Mal nicht kennt, hat er gesagt, ja, da ist er da keiner 25 Jahre in Amt, ja, dass das kennt.
Ja, das hat er dann im Nachgang natürlich gesagt, aber der Heiner hat dann gesagt, naja, er kannte ihn halt nicht, ja, weil ich meine, die haben halt jetzt einfach im Alltag auch nicht miteinander allzu viel zu tun. Der Gernot Mang ist jetzt auch noch nicht 25 Jahre und ehrlicherweise noch nicht einmal ein Jahr, ehrlicherweise nicht einmal ein halbes Jahr im Amt. Der ist am 6. Juli 2025 Präsident vom TSV 1860 geworden. Und anscheinend gab es bisher halt keine Berührungspunkte. Und das langt schon, dass es als Majestätsbeleidigung angesehen wird, aber gut.
Ja, das ist natürlich Ego-Gefruste und so, aber ich finde schon, also ich finde da schon, also ich finde es jetzt nicht respektlos, dieses, also danach zu fragen und so. Das ist,
es war ja wohl eine normale Unterhaltung.
Nein, das ist, aber ich finde schon, da hat er sich natürlich ein bisschen hochgespielt, der Gernot.
Ja.
Aber ich finde schon, dass man erwarten kann, wenn es zwei große Fußballvereine in einer Stadt gibt, dass wenn derjenige die gleiche Position hat wie der andere, kann man schon, sollte man schon wissen, finde ich. Es hat schon irgendwie was auch mit Professionalität zu tun.
Ja, aber anscheinend also, kannten sie sich halt einfach noch nicht.
Weil es ist ja jetzt auch nicht so, als hätten die jetzt nicht, also, ja, aber trotzdem, also das finde ich ein bisschen, also das mache ich nicht mal im Heiner zum Vorwurf, das mache ich irgendwie, der hat doch auch einen Staff außenrum. Wieso, jeder Politiker hat doch da auch so ein Team außenrum, der muss doch dem, die haben doch so Morning Briefings bestimmt auch und so, dann sagen sie, hey, pass mal auf, Heiner, wir haben hier,
Also nochmal, der Heiner ist gerade dabei, nach Paris zu diesem Champions League Spiel zu fliegen, und du glaubst, dass sein Staff zu ihm kommt und sagt, pass mal auf, wir legen dir jetzt Fotos vor, wer bei 1860 nee, welche Funktion
bekleidet. Als der Mang Präsident wurde, dann erwarte ich mir schon, dass der FC Bayern da so ein Team hat und dass die zu dem sagen, ey, pass mal auf, Präsident des FC Bayern München, der TSV 1860 München hat einen neuen Präsidenten, der heißt so und so.
Oder dass es einen Grüß-Gott-Besuch gibt.
Oder dass er, wenn er zu diesem Termin hinfährt, dass sie ihm sagen, hey, pass auf, der und der und der heißt so und so, und es sind die Präsidenten dieser Vereine. Das kann man schon wissen, muss man sagen. Das wäre auch cooler gewesen. Er hat natürlich jetzt halt gleich als Möglichkeit genommen, da zu schießen. Kann man machen, ist ja irgendwie geil für die Rivalität. Er hätte aber auch sagen können, ja, ist noch nicht lange im Amt, aber ja, geht auf mich, kann man schon wissen. So.
Ja, aber es ist doch eine reine Ego-Nummer, wer wen kennt. Sorry, also wenn die jetzt halt irgendwie schon fünf Projekte zusammen gemacht
aber
hätten.
Aber es ist schon, ey, das sind, wie viele Vereine waren da? Sieben oder so? Das ist schon
ja,
auch.
Aber mit wie vielen Leuten, weißt? Also es ist ja nicht so, dass du nur sieben handeln
sind. Ich finde, das hat schon ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt halt.
Endlich diskutieren wir mal, endlich
wenn
sind wir nicht
einer Meinung. Wenn ich jetzt da hinfahren würde, dann würde ich mich da schon vorbereiten und würde schon hallo Herr Mang von 1860.
Vielleicht ist dieses Treffen der Bayerischen Profivereine auch für verschiedene Vereine von unterschiedlicher Wertigkeit.
Ja, das kann schon sein, aber dann, also ich finde, das hat schon ein bisschen was So, das sind alles Präsidenten von bayerischen Vereinen. Ich finde schon, wenn man da hinfährt auf diesen Termin, ich meine, es waren jetzt keine 200, die da waren, sondern 7, 8 oder so. Also da kann man schon mal wissen, wie die heißen und zu welchem Verein die gehören.
Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es ja geil, wenn die Rivalität wieder ein bisschen angeheizt wird. Das war mir irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen zurück. Also bitte nicht auf einer gewalttätigen Schiene. Deswegen fand ich es ganz geil, dass ja die Bayern und die Selska-Fans zuletzt auch für eine gemeinsame Sache demonstriert haben, zusammen, friedlich Seite an Seite. Aber dass die Rivalität ein bisschen angeheizt wird, finde ich ganz geil. Und ja, ich habe da dann angefangen, wieder ein bisschen mich ins Thema 1860 einzulesen. Und dann muss man einfach sagen, es ist einfach extrem unterhaltsam, weil was ist dann das Nächste, was der Mann gemacht hat? Also erst hat er diese Herbert-Heiner-Rivalität da aufkochen lassen. Und dann ging es natürlich ums Stadion. Und der Gernot Mang ist natürlich der Meinung, das Grünwalder Stadion muss ausgebaut werden. Also das hat aktuell 15.000 Plätze, ist für die, die es nicht kennen, in München-Giesing wirklich in der Innenstadt. Also da ist wirklich das Bebauung außenrum. Aber Gernot Mang hat es gesagt, also mindestens auf 25, lieber 30.000 Plätze ausbauen. Dieses Stadion fand ich total geil. Und dann noch ein letzter Aspekt. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat. Die 60er hatten noch ein Rassismus-Thema, ja. Beziehungsweise ein Fanshop-Thema, ehrlicherweise.
Wie heißt die Bayern-Kampagne?
Rot gegen Rassismus.
Und was machten die Löwen?
Blau gegen Rassismus.
Ja, schlau.
Also zur Vorgeschichte. 2 Wochen, nachdem ein Löwen-Fan einen dunkelhäutigen Cottbuser Spieler mit Affenlauten beleidigt hat und ein anderer den Hitlergruß gezeigt hat, haben sie dann das Blau gegen Rassismus-Shirt rausgebracht. Das ist übrigens 40 Euro. Kostet das Bayern-Shirt Rot gegen Rassismus kostet 15 Euro, aber immerhin 10% von diesen 40 Euro, also 4 Euro, sollten zu einem guten Zweck zukommen, nämlich dem Nachwuchsleistungszentrum der Löwen. Und das fanden dann die Löwen-Fans gar nicht mehr so cool, also aus mehreren Gründen, unter anderem, weil der Slogan eben von Bayern abgekupfert ist. Und auch, dass es viel zu teuer ist. Und wenn du das wieder verfolgst, also ganz im Ernst, wenn du das verfolgst, dann realisierst du wieder, wie viel beim FC Bayern wohl organisiert in guten Strukturen lenkt, von Profis durchgeführt. Ich habe im Freundeskreis in München etliche 60er-Fans, das sind leidenschaftliche Fans, aber nicht wenige von denen sind der Meinung, dass jede Dorfmetzgerei besser geführt wird wie ihr Herzensverein. Es ist trotzdem ihr Herzensverein und diese Leidenschaft kann ich natürlich absolut respektieren. Aber das ist schon crazy unterhaltsam, was da läuft.
Es ist verwunderlich. Ich ziehe da immer Parallelen zu Schalke. Da war es jetzt jahrelang so, jetzt haben sie scheinbar wieder ein bisschen Erfolg und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist. Ich finde es extrem schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass sich 60 in die Bundesliga gehört, es war nichts Geileres als
die Zeit. Sie müssen jetzt erstmal die dritte Liga halten, die sind 2 Punkte vom Abstiegsplatz in der dritten.
Nachdem sie so Niederlechner, Volland und so weiter, da hast du ja gedacht, okay, jetzt ist wieder nichts. Ich finde es wirklich schade, also wirklich ganz aufrichtig schade, weil ich finde, die geilsten Saisons waren einfach die mit Wildmoser, Lorand, als sie in der Bundesliga waren, als eben diese Derbys gab. Ich meine, was gibt es denn Besseres wie ein Stadtderby? Also das war einfach genial. Und ja, aber scheinbar wird das nur über Jahre hinweg Drama bleiben.
Mein erster Gedanke noch zu diesem Blau gegen Rassismus-Thema war eigentlich eher, dass weil ja eine Partei ja immer quasi diese Farbe Blau für sich ja so ausmacht. Aber eigentlich finde ich das gar nicht ganz cool, dass die 60er dann irgendwie vielleicht auch zeigen, dass Blau eigentlich jetzt keiner Partei gehört und nicht irgendwie, weil blaue Herzen bedeuten ja leider immer irgendwie ein bisschen was Schlechtes unter Social Media Posts aktuell. Finde ich eigentlich ganz cool in dem Sinn, dass die 60er sagen, dass die, oder vielleicht auch zeigen, die Farbe Blau gegen Rassismus. Er sagt, ist ja aber gewagt, irgendwie, ein bisschen von der, so, weil es gehört ja einer Partei, aber eigentlich gehört diese Farbe ja keiner Partei. Es wäre eigentlich ganz cool, dass man vielleicht die Farbe Blau mal wieder auf die richtige Seite holt.
Die 60er haben sie ja schon länger, die Farbe Blau.
Richtig. Deswegen, das war mein erster Gedanke, dachte so, gewagt, aber eigentlich ganz cool. Sag ich als Bayern-Fan, 60er weiter so machen. Eigentlich finde ich deswegen Blau gegen Rassismus ganz cool, weil es zeigt, die Farbe Blau hat eigentlich nichts.
Was du gerade vor dir gegeben hast, das war tatsächlich auch die offizielle Argumentation des Fanshops und beziehungsweise der Marketingverantwortlichen. Und kann man absolut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch von Bayern-Fans ehrlich gesagt keine negative Rückmeldung gelesen irgendwie zu diesem Blau gegen Rassismus-Shirt. Aber es haben sich eben ein paar 60er-Fans geärgert, dass der Spruch zu nahe an dem Spruch des FC Bayern sei. Ob das bei diesem Thema jetzt so relevant ist oder ob man bei diesem Thema nicht sagen kann, ist eigentlich wurscht, in welcher Formulierung diese Message rüberkommt. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber gut, es ist auch bei 1860 immer was los. Ich bin bei dir, Stefan, ich würde mich total freuen, wenn 60 irgendwann mal wieder nach oben kommt, wenn die irgendwann wieder in die Bundesliga kommen. Die Derbys waren geil.
Und Haching und Ingolstadt und der Club. Ich will die alle in der Bundesliga haben, weil es Vereine sind, wo ich als jemand, der in Bayern lebt, irgendwo sympathisiere. Und also mir sind die lieber als Paderborn und was weiß ich,
Hoffenheim.
Darmstadt.
Hoffenheim. Ja, 60 braucht halt einfach diesen einen Investor, der halt wirklich das schafft. Ich glaube, das Stadion gehört der Stadt, oder?
Müsste
eigentlich der Stadt abgekauft werden und dann müsste es erweitert werden.
Das ist ja seit Jahrzehnten, ist das ja ein Thema, und seit Jahrzehnten gibt es immer wieder diese Pläne, wie groß man das Grünwalder Stadion bauen kann, und die einzigen, die immer sagen, Leute, das wird nicht funktionieren, sind Leute, die vom Bauen Ahnung haben, weil die sagen, hey, wir kriegen das vom Platzbedarf nicht hin, wir kriegen das von den Emissionswerten nicht hin, wir kriegen das von der Verkehrserschließung nicht hin, das ist ja Innenstadt, da ist, du kannst ja nicht die Häuserblocks nochmal abreißen. Mhm. Deswegen gab es ja dann immer wieder die Pläne mit, wir bauen uns außerhalb irgendwo ein eigenes Stadion. Ich verstehe diese emotionale Bindung zum Grünwalder total, finde ich auch super, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Mang da den 60er-Fans auch wieder halt einfach ein bisschen Zucker in Kaffee tut und versucht ihnen halt zu erzählen, was die gerne hören wollen, nämlich natürlich bleiben wir im Grünwalder, aber wir machen es doppelt so groß, wo auch immer der Platz herkommen soll. Und
genau dieselben Vibes habe ich aber dem Heiner-Spruch gehabt.
Ja.
Der wollte, das war populistisch vom Mang, der wollte einfach seine Fans, die Fans hinter sich bekommen, indem er einen FC Bayern-Präsident eine mitgibt.
Ja, ja, das hat er.
Die arroganten Roten.
Ja, das hat er auch gut genutzt. Es ist aber, also ich bin da schon, ich bleib da auch dabei. Ich finde, man kann sich da, muss man schon sehr viel Selbstbewusstsein haben, dass man da, wenn man sich mit anderen Präsidenten von den besten bayerischen Fußballclubs trifft und dann einen fragt, wer sind Sie, von welchem Verein kommen Sie? Das ist ja, das zeigt ja wirklich, es mag vielleicht höflich gefragt sein, aber es zeigt ja auch wirklich jegliches Desinteresse an den anderen Vereinen und den anderen Personen. Da kann man sich schon mal kurz, Google anschmeißen und sagen, okay, so schaut der aus. Der ist Präsident von Ingolstadt, der ist Präsident von den 60ern, der ist Präsident vom Jahn. So, kann man mal machen. Der wird ja ein bisschen hingefahren sein.
Ja, komm, das lohnt sich doch nicht, die 60er-Fans, 60er-Präsidenten zu merken.
Wer?
Das lohnt sich doch nicht, die 60er-Präsidenten.
Das war weiter, immer weiter. Der Podcast rund um den TSV 1860 München.
Na, aber nur
du hast Blaues Hemd um.
Ja.
Ich finde diese.
Sei doch nicht so, man kann ja ein bisschen mal über andere Vereine sprechen.
Ja. Natürlich.
Ja, vor allem Fabians Herzensverein. Ich finde es geil, wenn diese Rivalität wieder ein bisschen hochkommt. Ich finde es geil, wenn es wieder Derbys gibt irgendwann. Also, das geht mir ein bisschen ab, tatsächlich. Und das wäre schon ganz cool. Und deswegen, also ich meine, das war vom Mang durchorchestriert. Der ist ja auch kein Dummer. Natürlich hat er gewusst, dass er damit seine Fans hinter sich bekommen kann und ein bisschen Aufregung generieren kann. Und ich finde es cool.
Aber ich glaube, da fließt noch viel Wasser die Isar hinab.
Bis sich Bayern und 60 in der Bundesliga duellieren.
Genau. Und es wieder ein halbwegs. Es war ja fast mal, Augenhöhe ist jetzt übertrieben, aber es waren mal spannende Duelle.
Also es waren nur Duelle, wo du vorab nicht schon gewusst hast, wie es ausgeht, weil es war alles möglich. Und das war cool.
Ja, aber vielleicht wird es ja wenigstens was mit den Bayern Amateuren oder so. Das wäre doch dann zumindest.
Bayern Amateure in die dritte Liga, ja. Das
genau,
haben wir das wäre mal wieder was. Aber
gut, dann würde ich sagen, für heute haben wir genug über 60 geredet und auch ein bisschen über Bayern. Wir schauen voraus auf die kommenden Spiele. Das sind der SC Freiburg am Samstag in München, dann muss der FC Bayern nach London zum FC Arsenal, Spitzenspiel in der Champions League. Und dann empfangen die Bayern den FC St. Pauli daheim. Also
dann Pokal bei Union Berlin.
Dann Pokal bei Union Berlin, die ja schon gezeigt haben, dass sie den Bayern durchaus ein Bein stellen können. Wobei meine Prognose da ist, dass sie sich da keine Blöße geben, dass die aus diesem Unentschieden durchaus lernen. Ja, da ist noch ein bisschen was vor uns jetzt vor Weihnachten.
Ich habe zum Abschluss noch Neues, weil ich bin ja, wie ihr festgestellt habt, zu Beginn, da schließt sich die Klammer, wie das gute Journalisten ja machen.
Ich bin
der wahre Experte.
Sind wir uns alle einig.
In Sachen Transfersachen und so auch, ne?
Ja, natürlich.
Und ich habe ja den Voltimar-Theater habe ich ja angekündigt. Ich kündige jetzt das neue große Ziel und das neue Theater an. Meine These ist, nächstes Jahr, wer kommt? Oder wer soll kommen?
Du bist der Experte.
Aslani.
Ja, das ist ja kein Geheimnis.
Ja, nein, aber
Füsnik Aslani wird ja schon gehandelt.
Ja, ich glaube, also ich bin mir sehr sicher, dass er kommt.
Und der El Mala ja auch. Also
glaube ich nicht. Aber ich glaube, Aslani kommt zum FC Bayern.
Die zwei, El Mala und Aslani.
Aber ich glaube, dass es Woltemar die Thema nun nicht gegessen ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn der in England, Newcastle weiter so Leistungen bringt, dass der irgendwann mal tatsächlich der Nachfolger vom Harry Kane werden kann.
Ich glaube, dass der nicht unbezahlbar wird.
Ich weiß, ich wollte gerade sagen, wenn der bei Newcastle weiter so spielt, dann verlangt er der Scheich, was weiß ich, dann verlangt er 150 bis 200 Millionen.
Ich glaube, dass der nur noch von englischen Clubs und von einem spanischen Club und weiß ich nicht und einem französischen Club
Saudi-Arabien
werden kann danach. Also wenn der jetzt schon so mit diesem Marktwert verpflichtet wurde und also für diese so und jetzt so abliefert, dann glaube ich, ist der für den FC Bayern mit dem jetzigen Konzept unbezahlbar.
Wenn der Vertrag ausläuft und nach dem und muss halt immer schauen, was der Spieler will.
Aber wir nehmen Fisnik, Aslani und Said Elmala nehmen wir mit.
Na gut.
Ein Elmala von Köln.
Ja, das ist ja Bayern, hat das vor. Die haben ja schon das Veto
drauf. Hat der schon mal 90 Minuten gespielt?
Ja, doch. Der hat 5
Saisontore. Beim Nagelsmann im Training.
Ja, ich glaube, der hat mehr Saisontore als der drittbeste Bayern-Spieler.
Ich kann aus meiner persönlichen Fußballkarriere berichten, manchmal reichen gute 30 Minuten. Ja.
Leute, es war mir eine Freude.
Bis dann.
Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.